Dieser Podcast ist eine erweiterte, kombinierte Fassung aus den Sendungen bei Radio 1, Inforadio und Langversionen der Interviews.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Frankreich ist heute vom verheerendsten Anschlag seit Jahrzehnten erschüttert worden.
Es war 11.30 Uhr, eine Salve von Schüssen mitten in der Rue Nicolas Appert.
Schwer bewaffnete Männer richteten in der Pariser Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo ein Blutbad an.
12 were dead. Many others were seriously injured.
Zwei vermummte Männer schießen bei ihrer Flucht auf einen Polizisten und töten ihn.
12 Menschen wurden ermordet, unter ihnen fast die gesamte Führungsriege des Blattes und 2 Polizisten.
Wir haben den Propheten Mohammed gerecht, sollen sie gerufen haben. Wir haben Charlie Hebdo getötet, dann flüchten sie.
Es ist keine perfekte Welt, in der wir leben. Aber sie ist besser als in den Jahrhunderten zuvor. Und wir brauchen in ihr Charlie Hebdo. Wir brauchen Sie, Monsieur Biard. Ihre Zeitung ist frech und frivol und wütend und immer wieder unerträglich.
Et me revoilà, Charlie, aujourd'hui et demain, c'est dia.
Niemand, der noch bei Verstand ist, kann wollen, dass wir wieder hinter die Aufklärung zurückfallen. Und die Warnung Benjamin Franklins gilt heute mehr als zu seiner Zeit. Wer die Freiheit aufgibt, um die Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Verehrte Monsieur Biard, wir bitten Sie also, machen Sie weiter mit Charlie Hebdo. Machen Sie unbedingt weiter, machen Sie es genau so und machen Sie es, solange es irgend geht.
Das war Ferdinand von Schirach. Er ist Jurist und Schriftsteller und hat die Laudationsrede gehalten auf den M100 Media Award Preisträger. Der, so hatten wir es ja schon vor einigen Wochen bekannt gegeben, diesmal hieß das französische Satire-Magazin Charlie Hebdo aus bekannten nachvollziehbaren Gründen. Ein symbolischer Akt zur Würdigung, zur Stärkung der Pressefreiheit. Mehr dazu gleich. Außerdem natürlich auch vom M100 Sanssouci-Kolloquium und Europa in den Medien, Medien in Europa sowie das Grimme-Institut mit Neuerung beim Grimme-Preis. Und das alles wie immer.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 mit dem Medienmagazin, wenn Sie Dauerhörer, Stammhörer und Hörerinnen natürlich auch sind von Radio 1, werden Sie am Donnerstag möglicherweise kurz vor 16 Uhr auch gehört haben, dass wir den Chefredakteur von Charlie Hebdo bei uns zu Gast hatten, Gérard Biard. Und da möglicherweise aber nicht alle zugehört haben, habe ich einen kleinen Ausschnitt vorbereitet, der nochmal die ganze Diskussion um Charlie Hebdo angesichts der Flüchtlingskrise auf einen Punkt bringt, insofern, als dass Charlie Hebdo immer unbequem ist. Egal, ob das gegen eine islamistische Ideologie ist oder auch gegen in diesem Fall die unwürdige Flüchtlingswelle, die seit Tagen und Wochen Europa, ja, mehr oder weniger dann doch in kritische Konfrontation setzt. Also hier prallen dann verschiedene Ansichten aufeinander, die von Charlie Hebdo natürlich aufgegriffen wurden, unabhängig davon, dass sie so lange jetzt schon seit Januar besondere Sympathie und vielleicht auch besonderen Schutz genießen, weil man natürlich in Erinnerung hat, was damals passiert ist in Paris, als zwei Terroristen, Killer, muss man eigentlich sagen, in der Redaktion gezielt getötet haben und damit viele, viele Menschen überall auf der Welt dazu aktivierten, zu signalisieren, wir sind Charlie Hebdo. Manche haben gesagt, nein, wir sind es nicht, aber wir sympathisieren mit uns, weil wir meinen, dass die Pressefreiheit ein so hohes Gut ist, dass auch in diesem Fall eine Meinung, die wir nicht vertreten, die Freiheit haben soll, zu existieren. Aber hören wir Stine Lorenzen, er war der Moderator am Donnerstag, als Gérard Biard, der Chefredakteur von Charlie Hebdo, zu Gast war und er konfrontierte ihn genau mit dieser Problematik, warum sich Charlie Hebdo dieser Flüchtlingswelle stellt.
Je suis Charlie. Ich bin Charlie. Mit diesem Satz haben sich Menschen weltweit nach dem islamistischen Terroranschlag auf das Satiremagazin Charlie Hebdo im Januar mit den Opfern solidarisiert. Spenden in Millionenhöhe gingen ein, die Abonnentenzahl stieg und die erste Ausgabe nach den Attentaten verkaufte sich fast 8 Millionen Mal. Für viele steht Charlie Hebdo für das Recht auf Meinungsfreiheit. In der letzten Ausgabe hat das Magazin mit einer Karikatur des ertrunkenen Flüchtlingsjungen Aylan bei manchen für Empörung gesorgt. Erneut stellt sich die Frage, was darf Satire? Heute wird Charlie Hebdo mit dem M100 Media Award, mit dem das Recht der freien Meinungsäußerung gewürdigt wird, ausgezeichnet. Darüber sprechen wir jetzt mit dem Chefredakteur von Charlie Hebdo, Gérard Bia.
Bonjour et nos félicitations pour le prix.
Merci.
Also Glückwünsche zu dem M100 Media Award, den Sie heute in Potsdam entgegennehmen werden. Es ist ja nicht der erste Preis, mit dem die Arbeit von Charlie Hebdo gewürdigt wird. Sind das Mutmacher für Sie, weiterzuarbeiten, oder nehmen Sie solche Preise auch mit gemischten Gefühlen entgegen, weil ein Attentat geschehen musste, um solche Würdigungen zu erleben?
Oui, c'est vrai, ça nous fait plaisir, évidemment.
Ja, natürlich bereitet uns das erst einmal Freude. Vor allen Dingen dieser Preis, der uns heute Abend verliehen wird, der wird uns ja von der gesamten deutschen Presse verliehen.
De la presse allemande. Et bien sûr, tous ces prix récompensent, enfin, honore.
Sicherlich würdigt und ehrt dieser Preis nicht nur das, was wir vertreten, sondern auch die Meinungsfreiheit, die Gewissensfreiheit und auch das Recht auf Blasphemie. Und das ist natürlich wichtig.
Donc tout ça est évidemment important. Mais c'est vrai que on se sent un petit peu amer.
Aber es stimmt auch, dass wir ein bisschen bittere Gefühle haben. Denn vor dem 7. Januar waren wir ziemlich alleingelassen. Wir fühlten uns alleine in diesem Kampf, der ja vornehmlich ein politischer Kampf war gegen den radikalen Islamismus und gegen alle Religionen, sobald diese auf die politische Bühne treten.
Dès lors qu'elles descendent sur le terrain politique.
Sie haben schon ein bisschen jetzt auch beschrieben, wie Sie sich in Ihrer Redaktion vorher gefühlt haben. Wie ist es denn jetzt? Also Sie waren selbst in London, als das Attentat passierte. Sie sind zurückgekehrt in eine Redaktion, die unter Schock stand, die wichtige Mitarbeiter auf brutale Weise verloren hat. Wie würden Sie jetzt den Zustand der Redaktion 8 Monate nach dem Anschlag beschreiben?
Avant toute chose, nous essayons.
Vor allen Dingen versuchen wir, damit weiterzumachen, was wir die ganze Zeit über schon gemacht haben in den letzten 23 Jahren. Und wir versuchen, das Ganze noch mindestens 23 Jahre fortzuführen.
De continuer à le faire pendant au moins encore 23 ans. Il y a des sentiments évidemment très 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 mitigé, très très différent.
Sicherlich haben wir auch gemischte Gefühle, das hängt von der Person ab, je nachdem, ob diese präsent war oder nicht zugegen war. Ich persönlich war ja nicht da und habe die Leichen meiner Freunde nicht gesehen. Andere hingegen haben das gesehen und erlebt, was passiert war. Und ich kann natürlich nun nicht für sie sprechen. Ich verstehe allerdings, wie sie sich fühlen. Und als Chefredakteur muss ich diese Gefühle berücksichtigen. Ich muss allerdings auch berücksichtigen, dass wir als Zeitung weitermachen.
Mais je dois aussi tenir compte du fait que on doit continuer à faire ce journal.
Sie haben gesagt, 23 Jahre weitermachen. Das ist natürlich ein schönes Ziel. Sie stehen im Moment allerdings auch vor einer etwas absurden Situation, muss man sagen. Also auf der einen Seite sind, das lesen wir, die Kassen gut gefüllt. Nach dem Anschlag hat Charlie Hebdo Rekorde geschlagen mit Millionenauflagen und natürlich auch mit Spenden. Das hat die Kassen gefüllt. Aber Sie haben natürlich große Zeichner für immer verloren. Wie gehen Sie als Chefredakteur mit dieser Situation um? Also stehen zum Beispiel neue Kräfte in der Schlange bei Ihnen?
Alors, en ce qui concerne les dons que nous avons reçus, les dons que nous avons reçus ne remplissent pas les caisses de Charlie Hebdo. Les dons.
Zunächst einmal füllen diese Spenden nicht die Kassen von Charlie Hebdo, sondern die Spenden gehen alle an die Opfer des Attentats und nicht nur dieses Attentats bei Charlie Hebdo, sondern auch an die Opfer der anderen Attentate dieser Woche, des koscheren Supermarktes an der Porte Vincennes und auch der zum Opfer gefallenen Polizisten.
Ce qui va nous aider, évidemment, à continuer ce journal, c'est le...
Was uns natürlich helfen wird, diese Zeitung weiter rauszugeben, ist das Geld, das wir als Erlös aus den Verkäufen bekommen haben und aus den Abonnements auch. Und natürlich sind diese Einnahmen so hoch wie nie zuvor. Der Preis ist ein bisschen zu hoch vielleicht, aber da können wir nichts dafür. Es stimmt, wir haben 5 Zeichner verloren, aber nicht nur 5 Zeichner, sondern auch 3 Freunde, 3 Redakteure, 3 Freunde.
3 Redakteure et 3 amis. Ces rédacteurs, ces dessinateurs que nous avons perdus étaient parmi les meilleurs.
Die Zeichner, die wir verloren haben, waren unter den besten Zeichnern, die es gibt. Es waren sogar die besten Zeichner. Und natürlich ist es schwierig, diese zu ersetzen. Sie sind unersetzlich für uns. Und es ist sehr schwierig und es dauert auch sehr lange, bis man gute Pressezeichner findet. Heute in Frankreich ist es so, dass die Mehrzahl der jungen Zeichner eher in die Comic-Ecke gehen und eben keine Pressezeichner werden. Wir sind allerdings eben eine Zeitung. Wir brauchen Pressezeichner, politische Zeichner, satirische Zeichner. Wir erhalten natürlich viele Bewerbungen, aber die entsprechen nicht den Anforderungen größtenteils.
Wenn man sich die aktuelle Ausgabe von Charlie Hebdo anschaut, dann ist das Flüchtlingsthema auch in Ihrer Zeitung allgegenwärtig. Wird das Hauptthema, also so ein Thema, in einer Redaktionssitzung festgelegt und dann vielleicht auch die Stoßrichtung schon diskutiert? Also wen will man angreifen zum Beispiel?
Wir sind eine Zeitung bestehend aus Kommentatoren auf der politischen und satirischen Ebene. Wir machen kein Tagesgeschehen, wir kommentieren dieses nur. Natürlich sind wir in diesem Sinne auch abhängig vom Tagesgeschehen, das ist ganz klar. Und das Tagesgeschehen dieser Tage, dieser Wochen und vermutlich auch des ganzen Jahres, ist die Flüchtlingskrise. Und da ist es auch offenkundig, dass wir dieses Thema gestern, heute und auch morgen behandelt sehen. Und ich befürchte, dass dieses Thema auch noch ganz lange uns beschäftigen wird.
Gibt es eine bestimmte Stoßrichtung im Blatt? Also man sieht zum Beispiel in der Ausgabe oft das Bild des kleinen Aylan, des syrischen Jungs, der ja leblos an die europäische Küste gespült worden ist. Das ist ja ein Bild mit großer Symbolkraft. Das ist natürlich ein reizvolles Bild auch für ein Magazin wie Ihres. Trotzdem hatte ich ehrlich gesagt kein gutes Gefühl, wenn ich diese Karikaturen sehe. Aylan zum Beispiel unter der McDonald's-Werbung und dann die Überschrift 2 Kindermenüs zum Preis von einem. Also hat man da genau diskutiert, wie wollen wir und wen wollen wir provozieren?
La photo du petit Aylan qui revient d'une manière récurrente effectivement dans le numéro dont vous parlez.
Ja, Sie haben recht, das Foto des kleinen Aylan kommt immer wieder vor in dieser Ausgabe, wie Sie erwähnten. Und in den Medien kam dieses Bild ja auch immer vor. Es ist ein Symbol der Flüchtlingskrise und das war ganz offensichtlich für uns, dass wir das kommentieren mussten als Symbol und auch versuchen mussten, eine Reflexion daraus abzuleiten. Wir wollten mit diesem Symbol nicht schockieren, aber wir wollten in Perspektive setzen, was es bedeutet.
Mettre en perspective ce qu'il signifie. Ce n'est pas parce qu'on fait un dessin satirique sur une situation.
Es ist nicht so, dass man, weil man eine satirische Zeichnung über eine Situation anfertigt, dass man dann über diese Situation glücklich ist. So ist das nicht. Dieses Bild ist ein Symbol für etwas, was wir nicht handhaben können. Es handelt sich um eine humanitäre Krise. Das sieht man Kinder wie den kleinen Aylan, man sieht Männer und Frauen, die zu Hunderten zu Tode kommen jedes Jahr an allen Stränden Europas. Aber niemand sorgt sich eigentlich richtig darum. Mit diesem Foto ist plötzlich ein Gefühl der Empörung entstanden, eine Emotion, aber keine Reflexion.
D'indignation, d'émotion, mais pas de réflexion. Avec ce symbole, on pense qu'on a résolu le problème.
Jetzt hat man dieses Symbol gefunden und da wird oft geglaubt, man hätte eine Lösung auf das Problem gefunden. Das ist ein klares, schönes Foto von diesem Jungen, der fast angespült aussieht, eine saubere Leiche mit dem Kopf im Sand. Und das trübt unsere Empörung nicht. Aber es bedeutet etwas. Es ist ein Symptom für Emotionen und eine Situation, die wir kommentieren. Eine Situation von Tausenden von Menschen, von Migranten, von Flüchtlingen, die ein Dach suchen, die Zuflucht in Europa suchen und die oft nur das vorfinden, was wir ihnen anzubieten haben, nämlich Konsum. Diese Zeichnung, die ihnen Unbehagen bereitet, ich möchte genau das erreichen. Natürlich können sie anderer Meinung sein, es ist nämlich eine Meinung. Und im Übrigen muss Karikatur, muss Satire auch schockieren und dieses Unbehagen bereiten, denn die Satire soll die Aufmerksamkeit auf den Sinn eines Ereignisses, auf den Sinn einer Persönlichkeit oder einer Tagesaktualität lenken.
Ou sur le sens d'une personnalité, ou sur le sens d'un fait d'actualité.
Ich glaube, da haben wir zumindest dieses eine Bild und diese Karikatur mal sehr gut und etwas tiefer erklären können. Eine Karikatur, die ja jetzt auch nochmal für viel Irritation gesorgt hat. Wir schaffen leider nicht mehr in diesem Interview, aber ich glaube, das war nochmal sehr anschaulich. Ich wünsche Ihnen, Herr Biard, alles Gute für Ihre Satirezeitschrift, für Ihre Wochenzeitschrift und für Ihre Mitarbeiter. Glückwunsch auch nochmal zum Preis, den Sie heute in Potsdam erhalten. Vielen Dank für Ihren Besuch. Merci beaucoup. Und ich bedanke mich auch bei Veronika Gruber für die Übersetzung. Mein Name ist Dean Lorenzen. Merci beaucoup, Monsieur Biard.
Dankeschön.
Das war kurz vor 16 Uhr am Donnerstag, da war M100, das Sanssouci-Kolloquium, das ja alljährlich Medienthemen diskutiert, die aktuell sind logischerweise, die sich aber auch generalisierend mit Medien beschäftigen, von führenden Medienschaffenden aus ganz Europa, war schon 6 Stunden in Betrieb, kann man sagen. Und diesmal war es ein besonderes Kolloquium, weil es unter dem Dach stand 70 Jahre Potsdamer Abkommen. Dazu hören wir ganz kurz nochmal den Oberbürgermeister der Stadt Potsdam und auch Chairman von M100.
Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir aus Anlass eines historischen Datums versuchen, die aktuelle politische Situation zu diskutieren. Es haben insgesamt 3 Runden stattgefunden zu diesem Thema. Dabei ging es weniger um das historische Ereignis an sich, sondern eher um die Frage der Folgen. Zunächst einmal über 50 Jahre politische Stabilität, abgelöst dann durch das 2+4 Abkommen. Und wir alle wissen selbst, dass die Integrität von staatlichen Grenzen mittlerweile nicht mehr selbstverständlich ist. Und ich denke, das macht deutlich, dass wir vor ganz besonderen Herausforderungen in Europa stehen. Wie es bei M100 der Fall ist, wird natürlich insbesondere die Rolle der Medien dabei reflektiert und diskutiert. Und das stand heute auch im Vordergrund. Und ich glaube, dass die Zusammensetzung der Runde dazu geführt hat, dass wir hochinteressante Diskussionen gehabt haben. Und mir ist gesagt worden, dass auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das insgesamt für hochinteressant befunden haben und am Ende auch zu dem Schluss gekommen sind, dass diese Diskussionen es verdienen, fortgesetzt zu werden.
Der Oberbürgermeister von Potsdam, Jan Jakobs. In der Runde entdeckte ich auch Ulrich Deppendorf. Sie erinnern sich, der war lange Zeit der Chef des ARD-Hauptstadtstudios und natürlich auch Präsentator von Bericht aus Berlin. Und deswegen fragte ich ihn besonders unter diesem Aspekt der politischen Einordnung, was er mitgenommen hat von dieser Tagung.
Ich glaube, heute stand schon im Mittelpunkt dass die Probleme von Europa heute. Fing bei den Flüchtlingsproblemen an, bei der gegenüber die Syrien-Frage, ging daneben bis hin zur Meinungs- und Pressefreiheit in den Ländern des Ostens, in den baltischen Staaten, aber auch in der Ukraine, in Georgien und anderen. Und sicherlich war auch ein Thema Pressefreiheit im Zeitalter der Digitalisierung der Medien.
Wie haben Sie die Diskussion wahrgenommen? Das sind ja internationale Gäste gewesen, die hier das diskutiert haben. Gibt es sowas tatsächlich wie so ein europäisches Wir-Gefühl mittlerweile oder sieht da doch jeder andere Nuancen?
Also es waren heute ja keine richtigen Diskussionen hier, es waren mehr Statements. Es gibt sicherlich eine gemeinsame Linie, das heißt, wir wollen überall in Europa Presse- und Meinungsfreiheit haben, wir wollen unabhängige Medien haben. Sicherlich gibt es Unterschiede in den einzelnen Ländern. Der Druck in einzelnen Ländern auf die Kolleginnen und Kollegen ist unterschiedlich groß. Das hat man heute auch gemerkt. Ich meine, heute an dem Tag zum Beispiel hat die ukrainische Regierung auf einmal BBC-Reporter ausgewiesen. Sie hat einen deutschen Journalisten, Michael Rutz, mit einem Einreiseverbot verhängt. Keiner weiß warum. Da kann man mal sehen, wie sozusagen auch bei einer ukrainischen Regierung, die sich ja von Russland unabhängig sieht und gegen die russische Regierung in Teilen ja auch arbeitet, durchaus auch zu Recht arbeitet, da ist ja auch keine Meinungsfreiheit, aber wie selbst ein solches Land, eine solche Regierung Meinungs- und Pressefreiheit versteht. Und deswegen ist es wichtig, dass man hier darüber auch sich austauscht mit den Kollegen.
Was haben Sie persönlich mitgenommen aus der Sicht eines sehr, sehr, sehr erfahrenen Politjournalisten, der so vieles schon erlebt hat und auch kommentiert hat?
Für mich waren die wichtigsten Punkte heute einmal, dass es in den neuen europäischen Staaten, in baltischen Staaten und in anderen eben wichtig ist, die Meinungs- und Pressefreiheit durchzusetzen, zu erhalten, dass der Druck von den Kolleginnen und Kollegen genommen wird. Gleichzeitig wir aber auch sehen müssen, dass wir als Journalisten auch eine eigene Verantwortung haben bei der Schnelligkeit, die es durchs neue digitale Zeitalter auf uns zugekommen ist.
Ulrich Deppendorf, und gleich hören wir noch einen sehr interessanten Ausschnitt aus der Hauptrede des Abends von Frank-Walter Steinmeier. Er ist unser Bundesaußenminister, war geladen. Und ich konnte noch den Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen fragen, Christian Nier. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier war zu Gast bei M100 in Potsdam im Vorfeld sozusagen der feierlichen Übergabe des Preises an Charlie Hebdo. Und er hat sehr weit ausgeholt. Ich habe diese Rede mitschneiden können und dokumentiere sie auf meinem Blog. Ich schicke Ihnen auch gleich den Link dahin. Aber ich will Ihnen ganz gerne einen ganz kurzen Ausschnitt präsentieren, als es um das Thema Medien und die Verantwortung der Medienschaffenden ging.
Natürlich wissen Sie, die Bedeutung der Medien war immer groß, auch schon 1945, auch damals in Potsdam. Für Truman, Churchill und Stalin, so wird berichtet, und das ist wahr, war der Auftritt vor den Medien so bedeutsam, dass sie sich partout nicht darauf einigen konnten, in welcher Reihenfolge die großen drei vor die laufenden Kameras im Sitzungssaal treten sollten. Jeder wollte der Erste sein. Jetzt können Sie sich mal fragen, wie man das Problem gelöst hat damals. Man ist gleichzeitig hereingekommen, weil es Gott sei Dank drei verschiedene Türen gab. Und manchmal hoffte ich, über solche blöden Inszenierungsfragen seien wir in der Politik hinweg. Das ist keineswegs so. Heute geht es in der Politik nicht mehr so sehr darum, wer als Erster am Tisch sitzt, sondern der Größte und Selbstbewussteste ist der, der als Letzter kommt. Also Fragen dieser Art sind leider nicht weniger bedeutsam geworden. Das Medieninteresse gab es 1945, Eitelkeiten gab es 1945. Trotzdem, und das ist mir ernst, im Zweifel ist die Verantwortung der Medien jedenfalls in diesen letzten 70 Jahren deutlich gewachsen, deutlich größer geworden. Nicht nur, weil die Medien mehr Menschen erreichen, sondern weil die Macht der Orientierung in einer orientierungslosen Zeit noch viel bedeutsamer ist. In dieser unübersichtlich sich rasant verändernden Welt, auf dieser Suche nach Ordnung, können Medien Orientierung geben, jedenfalls dann, wenn sie auf die verführerisch einfachen, oft vordergründigen, gut-böse Zuordnungen in der Politik verzichten. Und sie können es tun, nicht nur durch die Beschreibung von komplexen Konfliktlagen, nicht nur um die Mitteilung und Information über das, was geschieht, sondern auch mit der Auseinandersetzung über die Fragen, wer gibt die Antworten, wer hat eine legitime Stimme und wer kommt gegebenenfalls gar nicht zu Wort. Darin tragen Medien heute, glaube ich, eine noch größere Verantwortung als damals.
Frank-Walter Steinmeier bei der M100-Preisverleihung. Und ebenso können Sie auch die Rede noch nachhören in voller Länge von Gérard Béard. Sie ist in Originalsprache, also auf Französisch, zu hören. Aber ich habe einen Link noch versehen zu der Übersetzung bei Welt Online. Die Kollegen haben dankenswerterweise diese Rede ins Deutsche übertragen lassen. Ja, aber ich traf, wie schon angekündigt, auch Christian Mier. Er ist Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Und ich fragte ihn, was ihn als Journalist oder auch als Vertreter einer Menschenrechtsorganisation durch den Kopf gegangen ist, als er während dieser Veranstaltung den ganzen Tag beim M100 Sanssouci-Kolloquium mitwirkte.
Also als Journalist hier in Deutschland, hier in Potsdam, hier in Berlin, glaube ich, sollten wir uns gerade auch wegen Charlie Hebdo bewusst machen, was für ein hohes Gut Pressefreiheit in einer offenen Gesellschaft ist. Und ich glaube, dafür ist Charlie Hebdo ein Mahnmal und deswegen ist die M100-Auszeichnung auch eine Würdigung dafür, weil in einer offenen Gesellschaft einen solchen Angriff auf die Pressefreiheit zu erleben, wie im Januar dort, muss eine Mahnung sein, das zu verteidigen, auch hier.
Aber trotzdem habe ich immer so den Eindruck, wenn ich die E-Mails von Reporter ohne Grenzen lese, die ja fast täglich aufpoppen, wo sie sich stark machen für Pressefreiheit auch in Europa, dass da so viel zu tun ist, dass man geradezu eigentlich ohnmächtig zu sein scheint und kaum Fortschritte erkennt. Sehen Sie persönlich in Ihrem Kampf Fortschritte?
Na, also ich glaube, jeder einzelne Journalist, dem wir im Rahmen unserer Nothilfearbeit, die wir ja machen, helfen und der bei uns im Büro auftaucht und sagt, es ist dankbar, dass er dankbar ist für die Hilfe und dass er uns sagt, nur wegen euch lebe ich noch. Das ist für mich erstmal ein Fortschritt, weil wir erstmal sozusagen um jeden einzelnen Menschen kämpfen. Aber es gibt trotzdem auch, wenn wir es mal politisch betrachten, sozusagen durchaus viele Rückschritte. Ja, aber ich sehe auch politische Fortschritte. Da kann ich auch ein paar Beispiele nennen. Also zum Beispiel ein Bereich ist der Bereich Überwachungstechnik, ein Thema, mit dem wir uns sehr viel beschäftigen, weil wir sehen, dass Menschen infolge von Überwachungen, Diktaturen gefoltert werden. Und dort haben wir uns auf der politischen Ebene dafür eingesetzt, dass es eine Regulierung des Exports solcher Technik aus Deutschland gibt. Und die gibt es seit einem Jahr. Und das ist zum Beispiel ein kleiner politischer Erfolg. Das würde ich schon sagen.
Christian Mier von Reporter ohne Grenzen zum Abschluss dieses kurzen M100-Reports.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und ich wünsche vor allen Dingen guten Empfang weiterhin beim Medienmagazin noch bis 19 Uhr hier auf Radio 1, ein Programm des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Ich bin ja gelegentlich mal dann doch eingeladen zu diversen Podien und Diskussionsveranstaltungen. In dieser Woche war ich bei der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung, weil sie mich interessierte mit der Schlagzeile Europa in den Medien, Medien in Europa. Das ist eine Gesprächsreihe, die zum dritten Mal stattfand. Diesmal unter einem etwas dann doch modifizierten Titel, alles durch die nationale Brille, Fragezeichen. Es wurde also die Identität der europäischen Medienöffentlichkeit mal hinterfragt. Empfinden wir uns eigentlich in den verschiedenen Ländern doch irgendwie auch durch die Medien gespiegelt als Europa oder klemmt es da immer noch, oder was heißt immer noch, ist das überhaupt nötig, dass man diesbezüglich eigene Identitäten in einer gesamteuropäischen Medienöffentlichkeit gespiegelt sehen muss? Es gab diverse Anregungen, natürlich auch mal so einen gesamteuropäischen Kanal zu gründen vom Bundespräsidenten Herrn Gauck. Das ist, wenn ich so sagen darf, eher dann doch Arte, aber das ist ein deutsch-französischer Kanal, sicherlich mit europäischer Ausrichtung. Euronews gibt es, Eurosport. Aber das ist nicht so wirklich, dass wir denken, wir sind eine Familie, oder? Ich fragte im Anschluss der Diskussion einen der Gesprächsteilnehmer auf dem Podium. Er stellt sich selbst vor.
Ich bin Dr. Jens Lucht von der Universität Zürich, dort vom Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft und bin Medien- und Politikwissenschaftler. Forschungsschwerpunkte sind Medien und politischer Prozess, europäische Öffentlichkeit und Medien und Populismus.
Nun hat man früher, also als ich angefangen habe, Radio zu machen, Europa als nicht sehr spannend empfunden, sondern das war ein theoretisches Gebilde, was man natürlich in den Medien gespiegelt gelegentlich mal wahrnahm. Aber mit der Krise des Euro und auch mit kriegerischen Konflikten drängen diese Themen ja auch in das Bewusstsein, selbst wenn man es nicht will, weil über die emotionale Schiene so etwas möglicherweise leichter zu vermitteln ist. Sie haben ja die These aufgestellt, Journalismus ist eigentlich dankbar, wenn man Krisen abbilden kann. Wie sehen Sie das in den letzten, Sie haben glaube ich 60 Jahre Publizistik analysiert, lässt sich das tatsächlich kontinuierlich festmachen, dass nur wir über Krisen interessiert sind?
Das lässt sich auf jeden Fall festmachen, gerade an der europäischen Integrationsgeschichte lässt sich das festmachen. Die Politikwissenschaft spricht ja vom permissiven Konsens, ein schweres Wort. Das heißt, das ging bis weit in die 80er Jahre hinein. Das heißt aber übersetzt eigentlich, Europa hat niemand interessiert. Also in der institutionellen Form, es lief relativ gut, die Wirtschaftsdaten waren gut. Jetzt fangen Konflikte an. Natürlich greifen Medien Konflikte auf, sie schaffen sie nicht selber. Aber jetzt fangen eben Verteilungskonflikte an. Jetzt kommt tatsächlich dieser Lackmustest, dass man sagt, so muss es mich jetzt interessieren, dass zum Beispiel in Griechenland jetzt da geholfen wird oder nicht, gebe ich da was Eigenes ab? Flüchtlingskrise, genau das Gleiche. Und in dem Moment fangen natürlich auch Medien an, sich für solche Konflikte zu interessieren. Medien sind natürlich vor allen Dingen an Konflikten interessiert, das ist eindeutig.
Aber dennoch nochmal gefragt, wenn man so die letzten Jahrzehnte zurückverfolgt, es gab ja immer Krisen. Also ich bin zum Beispiel groß geworden mit einem militärischen Griechenland. Ich habe eine Postkarte geschickt und wollte Mikis Theodorakis befreien. Also es gab ja schon so etwas wie ein Bewusstsein, dass alles mit allem zusammenhängt.
Naja, klar, aber es ging natürlich jetzt um die Frage auf Europa bezogen, auf das institutionelle Europa. Früher EG, heute EU. Da werden Sie lange suchen müssen in den 70er, 80er Jahren nach echten Krisen, was diese Institution Europa betrifft. Und das ist das Neue. Natürlich gab es früher Krisen. Das waren halt dann auch Krisen im Kalten Krieg zum Beispiel, ganz massiv. Das muss man auseinanderhalten. Auf der einen Seite Medien, die Konflikte natürlich in den Vordergrund ihrer Berichterstattung stellen. Das ist ja auch völlig richtig. Politische Konflikte müssen ja ausgehandelt werden. Und das Zweite eben, was ich vorhin schon sagte, dass wir jetzt eben seit ungefähr ja, Griechenland-Krise schon vorher mit der weiteren Integration 2005, Maastricht 92, dass wir jetzt Hoheitsrechte abgegeben haben an diese Institution EU. Diese Institution kann direkt über das Leben der Bürger in Teilen mitentscheiden und wir jetzt noch weiter dazu kommen, dass eben jetzt auch abgegeben werden muss, innerhalb Europas Solidarität geübt werden muss. Und das ist das Neue und das ist natürlich auch ein gewisser Konflikt. Und darüber berichten natürlich Medien ganz massiv, was auch gar nicht schlecht ist, dass wir vielleicht danach auch über den anderen auch lernen und was erfahren und vielleicht es danach auch zu weiterer europäischen Integration kommt. Das kann nämlich auch die Folge von solchen Konflikten sein.
Das ist ja sowieso das Erstaunliche, dass man jetzt über griechische Politik mehr Bescheid weiß als vorher. Allerdings, warum ist das ein psychologisches Problem, dass wir Menschen, sagen wir mal, nur in existenzieller Not oder in vermeintlicher Konfliktlage uns für das Schicksal anderer interessieren? Hat das irgendwas Stammesgeschichtliches? Wissen Sie das?
Also ich bin erstmal kein Psychologe, aber ich bin da, es soll jetzt nicht zynisch klingen, aber ich glaube nicht, dass sich die deutsche Öffentlichkeit so sehr für die Griechen interessiert hat. Die deutsche Öffentlichkeit hat sich dafür interessiert, dass sie was abgeben muss. Und wir haben immer diese identitätspolitische Themen, das können Sie in jedem medienwissenschaftlichen Buch lesen, also wir und die anderen sind immer ganz wichtige und entscheidende Themen, über die Medien auch berichten, vor allem natürlich auch der Boulevard berichtet, aber dann auch andere Medien. Und bei dem letzten Konflikt, es ging ja natürlich auch darum, dass wir uns für die Griechen auch interessiert haben, wie sieht es da aus, aber das Hauptthema, wenn man ehrlich ist, in den deutschen Medien ist, helfen wir oder helfen wir nicht? Also es war schon mit der nationalstaatlichen Brille eben sehr stark gesehen, wollen wir was abgeben? Wollen wir Griechenland helfen? Von daher, wie gesagt, ich bin kein Psychologe, aber ob das jetzt so der Mensch in Not war, der uns da wirklich so interessiert hat oder unser eigenes, da tendiere ich doch eher zu letzterem.
Nun ist ja selten etwas monokausal. Inwieweit spielt denn tatsächlich auch die Globalisierung der Medien dabei eine Rolle? Also sprich durch das Internet, dass wir jetzt ja auch, wenn wir wollen, griechisches Fernsehen in echt sehen könnten, wenn wir es denn verstünden. Ist das messbar, dass dieser Effekt?
Das gibt es. Es gibt Daten. Also ich bin ja an der Universität Zürich zum Beispiel. Es gibt Daten zum Beispiel zur Nutzung von Schweizer Usern von Spiegel.de zum Beispiel. Die ist relativ hoch. Also das ist eine Informationsquelle, die genutzt wird. Aber das ist zwei Dinge dazu. Das ist erstens mal meistens eine Elitengeschichte im weitesten Sinne. Das sind also Leute, die entweder politisch interessiert sind, die Zeit dazu haben oder vielleicht auch beruflich das tun müssen. Und das Zweite ist bei dieser Online-Nutzung, dass man dann immer glaubt, dass sich dann danach diese Gegenöffentlichkeit gleich konstituiert und da so wahnsinnig viel passiert, da bin ich allerdings eher skeptisch. Prinzipiell aber absolut positive Sache, dass sich die Leute auch vermehrt informieren. Aber Sie haben das Problem in der Frage schon genannt. Kann ich halt eine griechische Zeitung lesen? Es gibt manche, die auf Englisch übersetzt sind. Das gibt's aber.
Na, Google hilft gelegentlich, um mal vielleicht.
Manchmal, das ist eben natürlich auch eines der Probleme. Aber prinzipiell ist das natürlich positiv zu sehen.
Woran arbeiten Sie jetzt aktuell?
Nein, aktuell arbeite ich eigentlich daran, und da sind wir auch bei dem Europa-Thema, an der Verbindung Medien und Populismus. Wir haben das Problem, oder gerade was den europäischen Integrationsprozess betrifft, aber auch Flüchtlingshilfe etc., dass wir seit circa 25 Jahren ein deutliches Anwachsen rechtspopulistischer Parteien, vor allen Dingen in Europa haben, jüngst auch in Skandinavien, wenn Sie an die Schwedendemokraten oder die wahren Finnen oder ähnliches denken. Und den Ansatz, den wir im Moment bearbeiten, ist, inwiefern erodierende Medienqualität, also zurückgehende, schlechter werdende Medien, stärkeren Boulevardisierung der Medienlandschaft in den Ländern diesem Populismus Vorschub leistet. Und das, da ist in der Tat einiges zu sehen. Ich arbeite ja, wie gesagt, in der Schweiz. Da ist es auch so, dass die Gratiszeitung, die jetzt wirklich keine besonders hohe Qualität hat, das ist in der Zwischenzeit die stärkste Tageszeitung der Schweiz, und zwar mit Abstand die stärkste Tageszeitung, wird auch im Internetbereich sehr stark genutzt. Und genau auch in solchen Medien haben auch Populisten sehr hohe Resonanz. Und Resonanz, das ist nicht der einzige Grund, aber Resonanz in Medien führt in der Regel auch oder ist mitursächlich für den Wahlerfolg von Parteien. Und das, glaube ich, da müssen wir sehr aufpassen. Auf Europa bezogen ist das eben Euroskeptizismus, der sich dann da durchsetzt, dass wir einfach nach wie vor versuchen, auch noch qualitätsvolle Medien eben zu haben. Das halte ich für sehr wichtig auch für die Zukunft.
Ich glaube, Professor Imhoff, der leider jetzt verstorbene Professor, hatte auch diese These, da wo Qualitätszeitungen wegbrechen, wählt man in der Tendenz rechts, zumindest in der Schweiz. Lässt sich das in Europa tatsächlich, also außerhalb der Schweiz, beobachten?
Wir haben Anhaltspunkte. Ja. Wir haben jetzt jüngst ein Projekt genau abgeschlossen, wo wir geschaut haben, welche Zeitungen oder welche Fernsehsendungen sich entsprechend durchsetzen, öffentlichen Rundfunk ja oder nein. Wobei das nicht per se heißt, dass er besser ist, aber in aller Regel ist er besser als der private Rundfunk. Besser heißt eben informierter, auch Verständnis für die andere Seite zeigend, nicht schlagwortartig verkürzt, nicht vermischt mit Soft News und ähnlichen Dingen, sondern hier wirklich in den Versuch, Einordnungsleistungen auch für den Hörer oder Seher vorzunehmen. Und da kann man doch in sehr interessante Korrelationen sehen. Denken Sie an Österreich zum Beispiel mit der starken FPÖ. Da haben Sie eine ganz massive Boulevardisierung des Pressemarktes gehabt in den letzten 30 Jahren. Also das spielt schon eine deutliche Rolle. Das kann man natürlich nicht monokausal zeigen, aber es ist sehr viel an Plausibilität da, dass hier also der Verlust der Medienqualität in diesen Ländern tatsächlich Rechtspopulisten auch Vorschub leistet.
Dr. Jens Lucht, Sozial- und Medienwissenschaftler der Universität Zürich.
Völlig unspektakulär wurde am Freitag beim ZDF Thomas Bellut für eine neue Amtsperiode gewählt. Auf einer anschließenden Pressekonferenz mit Intendant Thomas Bellut und Ruprecht Polenz, dem Fernsehratsvorsitzenden, ging es dann gleich auch um Sachthemen.
Wir haben nicht lange gefeiert, sondern weitergearbeitet. Ich freue mich über dieses Wahlergebnis. Das gibt mir eine gute Grundlage, das Haus weiterzuführen. Ohne einen breiten Konsens, auch in den Gremien, wäre das nicht zu machen. Also ich freue mich darüber, aber wie Herr Polenz schon ausgeführt hat, wir haben dann über die Flüchtlingsberichterstattung gesprochen. Das fasziniert mich nach der Wahl genauso wie vor der Wahl, also wie das Haus weitergeht. Ich habe keine wilden Versprechungen in der Sitzung gemacht, habe aber schon formuliert, dass wir den Ehrgeiz haben, die prägende nationale Anstalt in Deutschland zu sein, dass wir mit unseren Angeboten über die Qualität zeigen, dass an uns in diesem Markt keiner vorbeikommt. All das muss jetzt mit Leben erfüllt werden. Teilweise sind wir schon ganz gut aufgestellt, aber es gibt noch viel zu tun und ich freue mich auf diese Herausforderung in den nächsten Jahren.
Wenn man in den letzten Jahren nachgefragt hat, wie es mit Arte weitergehen soll, da waren die Antworten meist sehr zurückhaltend, funktioniert ganz gut. Die polnische Zusammenarbeit früher ist schon mal intensiver angestrebt worden und jetzt hört man eben, dass sich Arte mehr und mehr zu einem europäischen Kulturkanal entwickelt, was bei der internationalen Situation wahrscheinlich auch nicht das Schlechteste ist. Und die polnische Zusammenarbeit wird sehr gelobt. Könnte man sich denn vorstellen, dass es eine Osterweiterung von Arte Richtung Polen gibt?
Das Thema ist eigentlich schon etwas älter. Es gab Vorstöße von Arte selbst, die sind in Polen diskutiert worden. Es gibt in der Zusammenarbeit darüber hinaus, war das Interesse nicht da. Aber lange, wir schätzen Arte Ich werde jetzt ab Januar auch in die Aufsichtsgremien gehen. Bisher hat mein Vorgänger diese Arbeit mit übernommen. Daran erkennen Sie auch, wie groß mein Interesse an Arte ist. Und das muss man in Ruhe diskutieren. Es gibt halt einen klaren Staatsvertrag, der deutsch-französisch ausgerichtet ist. Ich begrüße, dass es da die Zusammenarbeit mit den Polen gibt, auch mit anderen Ländern. So habe ich es von Herrn Langenstein erfahren. Und das muss man genau gucken, was kann Arte leisten, mit dem Budget, was es hat. Aber wichtig ist, es hat ja eine leicht gestiegene Akzeptanz schon in einem sehr wichtigen Markt, also bei Hochinteressierten. Insofern schlägt unser Herz für Arte, genauso wie fürs ZDF-Hauptprogramm.
Also eine Anmerkung von mir dazu. Die europäische Medienpolitik insgesamt und die deutsch-französische vielleicht auch, sollte sich in der Tat überlegen, ob es nicht im gegenwärtigen Zustand Europas sinnvoll sein könnte, den Gedanken, den Sie in Ihrer Frage angesprochen haben, weiter zu verfolgen. Aber die Weichenstellungen müssen in der Tat von den Staaten gemacht werden. Das kann nicht allein aus Arte erwachsen, denn die haben als Grundlage den deutsch-französischen Staatsvertrag.
Können Sie das nochmal mit der russischen Sprache erläutern? Wie weit so diese...
Also es ist heute angeregt worden, inwieweit... Arte-Sendungen in irgendeiner Weise auch auf Russisch zugänglich gemacht werden können. Da war von Untertiteln die Rede, möglicherweise auch von Synchronisieren. Das war zunächst einmal auch eine Anregung. Und da muss man jetzt auch sehen, was davon machbar ist. Es kostet natürlich Geld. Aber das ist, sagen wir, solche Dinge sind auch im Rahmen des bisherigen Staatsvertrages möglich. Wenn man da mehr machen wollte, müsste man sich sicherlich auch über Veränderungen auch in der Finanzierung unterhalten. Und dann sind wir eben wieder bei den Trägern. Und das liegt dann nicht alleine am ZDF.
Zu hören in diesem Ausschnitt schon mein Kollege Werner Lange, der für das Medi-Magazin auch Gelegenheit hatte zu einer kurzen Nachfrage beim alten und neuen ZDF-Intendanten Thomas Bellut.
Nun sind Sie bis 2022 gewählt. Glauben Sie, dass es bis dahin zu einer Art Osterweiterung mit Polen von Arte kommen kann?
Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Ja. Das liegt natürlich auch in den Polen und darüber muss man erstmal reden. Ja. Das ZDF hat gute Kontakte auch zum polnischen Fernsehen, zur TVP und ich bin offen für jede Erörterung, dass wir programmlich mehr Kontakt mit Polen haben.
Trotzdem noch eine Frage, Jugendkanal, wo wird der sein im Jahr 2021, 2022?
Ich glaube schon, dass er akzeptiert wird, dass er eine interessante Innovationsplattform ist und dass man positiv über ihn sprechen will. Jedenfalls ist das auch unser Ehrgeiz bei diesem Projekt Jugendportal. Es wird auch das Netz und die öffentlich-rechtlichen Sender ein Stückchen weit verändern.
Nun sagten Sie, das Fernsehprogramm bleibt aber das Hauptgeschäft.
Ja, aber das Jugendportal soll ja ganz neue Möglichkeiten eröffnen im Netz. Das ist der Auftrag. Und das hat natürlich auch Konsequenzen für das, was wir sonst noch machen. Wir lernen viel über das Jugendportal. Und das gilt es dann umzusetzen. Und aber Sie haben recht, Fernsehprogramm, die Deutschen lieben nach wie vor Fernsehen. Und das müssen wir mit guter Qualität bedienen.
Der alte und neue ZDF-Intendant Thomas Bellut im Gespräch mit Werner Lange. Sie hören das Radio 1 Medienmagazin und wir gucken ja auch immer gerne mal nicht nur zurück, sondern voraus. Die Arbeiten für das neue Preisvergabesystem beim Deutschen Fernsehpreis läuft ja auf Hochtouren. Sie wissen ja, es gab da so ein bisschen Trouble, dass einerseits die Macher am Publikum vorbeisendeten mit der Preisvergabe und dass man dann einmal aussetzte, um nochmal neu nachzudenken, wie kann man denn überhaupt Fernsehpreise ausloben, die auch dann fernsehgerecht inszeniert werden können. Völlig unbeeindruckt von der ganzen Sache gibt es ja schon seit, ich glaube, seit 51 Jahren vom Grimme-Institut ja einen Fernsehpreis, der gern auch mit dem Attribut renommiert versehen wird. Dort hat man, glaube ich, etwas geschaffen, jenseits des Glamours und Glitzers und der Eitelkeiten, wo jeder, der einen Grimme-Preis bekommt, zu Recht sagt, hier bin ich stolz drauf und ich will eigentlich auch einen haben. Auf die Spitze trieb das seinerzeit Kurt Krömer, der überall verkünden ließ, er braucht unbedingt einen, er braucht unbedingt einen. Also Sie merken daran schon, dass das der eigentliche Fernsehpreis ist in diesem Lande. Da gibt es jetzt eine Neuerung. Ich konnte vor der Sendung mit der Direktorin und Geschäftsführerin Dr. Frauke Gerlach sprechen und ich fragte sie als erstes, welche Neuerungen es gibt, logischerweise.
Also eine Neuerung ist für uns, dass wir die technische Komponente im Fernsehen ausgestrahlt ersetzen durch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und es kommt darauf an, dass es ein fernsehgemäßes Stück ist, sozusagen, also Fernsehhandwerk. Uns ist es dabei dann perspektivisch, genauso wie den Zuschauerinnen und Zuschauern, egal auf welchem Verbreitungsweg der Inhalt daherkommt, ob eben im klassischen Fernseher im Wohnzimmer, den es ja auch immer noch gibt, oder eben auf dem Tablet oder Smartphone.
Das habe ich theoretisch verstanden, aber ich kann es mir noch nicht richtig vorstellen. Was machen Sie anders?
Wir machen Folgendes anders. Es kann ja sein, dass eine Produktion, eine Serie, eine Dokumentation nicht im Fernsehen ausgestrahlt wird im Preisjahr des Grimme-Preises, der Preisverleihung. Das ist die Grundvoraussetzung, sondern nur online. Also, und dann können wir im Grunde schon sozusagen unsere nächste Neuerung ins Auge nehmen. Wir sehen da insbesondere, aber auch andere Produktionen, aber wir sehen eben auch das Jugendangebot der Öffentlich-Rechtlichen, das ja nur im Netz sozusagen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll. Also das wollen wir aufsammeln, aber auch Produktion, die in einem Fernsehjahr, in einem Wettbewerbsjahr ausschließlich im Netz verbreitet werden von den Sendern. Also man könnte sich beispielsweise hier auch Serien vorstellen oder Produktion, die wirklich auch nur fürs Netz hergestellt werden.
Also Sie verändern einfach den Fernsehbegriff, weiten ihn, aber kollidiert das nicht mit Ihrem Grimme Online Award?
Der Grimme Online Award ist ein publizistischer Preis. Also der guckt sich die Webspezifika an. Also ist es nutzerfreundlich? Ist es rückkanalfähig? Wir haben eine Mischung aus eben sehr viel durchaus Schrift, Bewegtbild, aber auch Audio. Also das spielt auch eine wichtige Rolle. Und diese Mischung macht sozusagen den Grimme Online Award aus. Also wie gesagt, das ist ein publizistischer Preis, kein Bewegtbildpreis. Wir haben allerdings eine Schnittmenge im Bewegtbildbereich. Das wollen wir auch im Grunde sehr gerne fokussieren. Und es könnte durchaus sein, dass es sozusagen aus diesem Amalgam, das auch entsteht, wir tatsächlich auch Produktionen haben können, die in einem Jahr einen Grimme Online Award bekommen und einen Grimme-Preis. Das wollen wir gar nicht ausschließen. Aber die Trennschärfe vom Grundsatz her, die ist da.
Beim Grimme-Preis hätte ich diese Innovation weniger vermutet als beim Deutschen Fernsehpreis, der ja richtig in der Krise steckt. Warum haben Sie sozusagen die Schwäche des Deutschen Fernsehpreises nicht ausgenutzt und machen diese Ehrung gleich mit, dass es nur einen deutschen Fernsehpreis quasi gibt? Das wäre einfacher, praktischer und Sie würden sich auch nicht blockieren bei Nominierungen und Auswahlverfahren.
Also im kommenden Jahr ist es so, dass der Deutsche Fernsehpreis, der jetzt ja im Januar 2016 wohl verliehen werden soll, bei uns in die letzte Nominierungswoche fällt. Das ist etwas misslich, also das finde ich auch. Ansonsten war der ja im späten Herbst. Also dass man im Grunde so ein bisschen den zeitlichen Abstand hat, fände ich auch besser. Ja, warum braucht es zwei Preise? Sie sind einfach sehr unterschiedlich, das kann man nochmal betonen. Und ich finde es richtig, wenn die Branche sagt, wir gucken vielleicht auch mit anderen Maßstäben auf unsere Produktion oder wir wollen auch vielleicht das stärker ins Fenster stellen, was beim Publikum ganz besonders angekommen ist, worauf die Sender vielleicht ganz besonders stolz sind. Das sind keine Maßstäbe des Grimme-Preises, also sozusagen Zuschauerakzeptanz, Quote, all diese Dinge spielen bei der Verleihung des Grimme-Preises keine Rolle, sondern die Qualitätskriterien. Wir wollen innovatives und herausragendes Fernsehen auszeichnen. Manchmal kommt es zusammen, dass es dann auch noch das breite Publikum trifft, das ist dann der Idealfall.
Aber vielleicht auch noch mal etwas zu Ihrem Haus. Der Fernsehkritiker Fritz Wolf kommentiert zurzeit in seinem Blog Wolf sieht fern, dass er sich aus Ihrem Hause mehr medienkritische Impulse jenseits des Preises wünscht. Er schreibt, seit 1,5 Jahren wird das Haus neu geführt und seither scheint es hinter den 7 Bergen in Mal abgetaucht zu sein. Man hört nichts und liest nichts und sieht nichts. Das Medieninstitut kommt in den Medien nicht mehr vor. Er wünscht sich, dass man erfährt, was man dort zum Beispiel darüber denkt, dass die Medienkritik und die Medienbeobachtung in diesem Lande immer weiter an Boden verlieren. Der Spiegel hat seine Medienseite eingestellt und jetzt killt der WDR die Mediengesprächssendung Funkhaus Wallraffplatz ohne Begründung. Programmreform halt, Sparmaßnahmen, irgendetwas in der Richtung. In den klassischen Medien, auch im Fernsehen, bleibt absehbar kein Stein auf dem anderen. Aber Grimme antwortet nicht. Hat er recht?
Also erstmal vorweg, Herr Wolf ist ein sehr geschätzter Juror von uns, ein langjähriger und auch ein sehr geachteter Fernsehkritiker. Und man könnte sagen, ja, vielleicht anderthalb Jahre sind etwas zu lang, wo man sagt, Grimme müsste stärker zu Wort kommen. Vom Grundsatz her teile ich das. Also ich denke, Grimme ist eine Einrichtung, ein Institut. Also wir haben tatsächlich ja nicht ausschließlich die Preise, Grimme Online Award und den Grimme-Preis, den Deutschen Radiopreis betreuen wir auch. Wir sind ein Institut, wir haben eine Akademie und wir haben ganz neu gegründet in diesem Jahr, Ende letzten Jahres, das Grimme Forschungskolleg, eine Kooperation mit der Universität zu Köln. Also insofern gebe ich Herrn Wolf recht, dass er sagt, man kann vom Grimme-Institut auch erwarten, eine Einordnung, eine Einschätzung.
Müssen Sie vielleicht Rücksicht nehmen, zum Beispiel auf den WDR oder Jörg Schönenborn, der bei Ihnen im Aufsichtsrat sitzt?
Ja, das wäre ja noch schöner. Nein, gar nicht, gar nicht. Also das geht auch überhaupt gar nicht. Ich will Ihnen gerne die Gründe nennen, warum es sozusagen etwas mit zeitlicher Verzögerung ist. Wir sind an einem Konzept, also wir arbeiten konzeptionell an einem sozusagen an einer Arbeitsgrundlage, wie wir diesen Mediendiskurs führen wollen. Weil eins werden wir mit Sicherheit nicht tun, und da bitte ich auch bei Medienkritikern und bei Herrn Wolf für Verständnis. Wir werden nicht mal schnell einen raushauen und wir sind auch nicht parteiisch. Wir sind unabhängig. Wir haben keine Angst vor unseren Gesellschaftern, weder vom Land noch vom WDR, der bei uns auch Gesellschafter ist. Also wir sind komplett unabhängig. Das erstmal ganz vorweg. Aber wenn das Grimme-Institut sich äußert, und das ist eben meine Haltung als Institutsleiterin, muss es eben auch unterfüttert sein. Und wir waren wirklich in den letzten anderthalb Jahren, weil so groß sind wir dann auch wieder nicht, war ich ganz extrem und stark damit beschäftigt, das Institut umzubauen, seine Finanzierung und Unabhängigkeit sicherzustellen, das Grimme Forschungskolleg aufzubauen und auch Arbeitsgrundlagen dort zu schaffen. Die ist es eine Einrichtung, die es so in der Bundesrepublik bis jetzt noch nicht gibt. Wir haben eine gemeinnützige GmbH mit einer Traditionsuniversität gegründet. Das ist für uns eine große Ehre, aber die Universität zu Köln sagt selbst auch, es sei eine große Ehre für sie, eine solche Partnerschaft zu gründen, aber es ist komplex. So, und insofern werden wir aber, weil die Arbeiten jetzt abgeschlossen sind, auch unsere Preisreform zum Herbst und strukturell dann äußern, dass wir gar nicht zu Wort kommen. Also ich kann Ihnen einfach sagen, dass ich in den letzten 2-3 Wochen, also seit Ende der Sommerpause, fast täglich Interviews führe und sowohl zum Teil im Fernsehen, aber sehr viel Hörfunk, ein von mir auch sehr geschätztes Medium, und auch im Printbereich. Und wir wollen es ganz gerne so strukturieren, dass wir das machen können, was Herr Wolf auch von uns erwartet und auch zu Recht, dass wir aktueller, dazu gehört auch die Überarbeitung unserer Homepage, das Eingehen neuer Kooperationen, sichtbarer werden. Und das teile ich komplett. Aber wie gesagt, im Grimme-Tempo und mit der richtigen Unterfütterung, weil wir wollen natürlich auch, dürfen unsere Marke auch nicht beschädigen, indem wir jeden Tag einen raushauen.
Meint Dr. Frauke Gerlach. Sie ist Direktorin und Geschäftsführerin des Grimme-Instituts. Und das hat sie gesagt in einem Interview mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. Ich danke Ihnen dafür.
Dankeschön, Herr Wagner.
Radio 1.
Und zum Abschluss dieses Podcasts möchte ich Ihnen noch die komplette Laudatio auf Charlie Hebdo durch Ferdinand von Schirach präsentieren, gehalten während der Veranstaltung zum M100 Media Award in Potsdam am 17. September 2015.
Bonsoir, Monsieur Gerlach. Guten Abend, meine Damen und Herren. Am 2. November 2011 wird auf die Zeitung Charlie Hebdo ein Brandanschlag verübt. Ein paar Tage zuvor war eine Karikatur des Propheten Mohammed auf dem Titel der Zeitung abgedruckt gewesen. Der Verlag brennt aus, die Einrichtung wird zerstört, die Internetseite der Zeitung gehackt. Dort steht jetzt unter anderem: Der Fluch Gottes soll euch treffen. Neben dem Text ist die Moschee in Mekka abgebildet. Kaum 4 Jahre später, am 7. Januar 2015 gegen 11.30 Uhr, dringen 2 maskierte Männer in die Verlagsräume ein. Journalisten, Zeichner und ein Gast sitzen am Konferenztisch, Kuchen steht auf dem Tisch, jemand hat Geburtstag. Die Attentäter töten 11 Menschen. Auf der Flucht durch Paris schießen die Mörder einen am Boden liegenden Polizisten ins Gesicht, auch er stirbt. Ein dritter Islamist bringt später 5 weitere Menschen um, darunter Kunden eines jüdischen Supermarktes. Die Männer, Söhne algerischer Einwanderer, wurden im Jemen von Al-Qaida ausgebildet. Und tatsächlich übernimmt ein Führer der Terrororganisation ein paar Tage später die Verantwortung für das Attentat. Es war der brutalste terroristische Anschlag in Frankreich seit 1961. 17 Menschen wurden ermordet. Ein Blutbad wegen ein paar Zeichnungen. Dieser Preis heute ehrt die Toten und er ehrt die Überlebenden. Jeder hätte es verstanden, wenn die Journalisten und Künstler nicht weitergemacht hätten, dass Sie und Ihre Kollegen, verehrte Monsieur Biard, es dennoch getan haben, dass es Charlie Hebdo noch immer gibt. Das ist ein Trotzdem. Trotz der Morde an ihren Freunden, trotz der Trauer um sie, trotz der Bedingungen, unter denen sie heute arbeiten müssen. Dafür verdienen sie jeden Preis und dafür verneige ich mich vor ihnen. In der Diskussion nach den Morden vom 7. Januar zitierte fast jede Zeitung, wie auch heute der Oberbürgermeister, in Deutschland ein Essay des Schriftstellers Kurt Tucholsky aus dem Jahre 1919. Tucholsky hatte darin die Frage gestellt, was darf Satire, und sich sofort selbst die Antwort gegeben, alles. Die Kulturjournalisten schrieben jetzt ihre Texte, beinahe jeder Chefredakteur verfasste einen Leitartikel und fast alle stimmten Tucholsky zu. Man kann die Solidarität verstehen, aber tatsächlich meinte Tucholsky etwas völlig anderes. Er schrieb diese Sätze in einer ganz anderen Zeit. Der Erste Weltkrieg war verloren, der Kaiser hatte sich aus dem Staub gemacht und die Gesellschaft war zusammengebrochen. Tucholsky hoffte, wie so viele damals, auf Demokratie. Als Schriftsteller und Essayist kämpfte er um sie und es war ihm ganz gleich, ob die Obrigkeit seine Schriften erlaubte. Oft genug tat sie es ja nicht. Auch Künstler wie Georges Grosz und Karl Arnold wurden damals mit Strafprozessen überzogen. Tucholsky meinte also, Satire dürfe sich selbst alles erlauben. Künstler und Schriftsteller seien die enttäuschten Idealisten, die gegen die Wirklichkeit anrennen. Er hat nur noch die Anfänge des Hitler-Regimes erlebt. Hätte er die abscheulichen Karikaturen der Juden in den Nazi-Zeitschrift Der Stürmer gekannt, hätte er diese Sätze sicher ganz anders geschrieben. Meine Damen und Herren, Karikaturen können Kunst sein und die Freiheit der Kunst ist heute in unseren Verfassungen garantiert. Aber es ist enorm kompliziert zu bestimmen, was diese Kunst eigentlich ist. 1917 montierte Marcel Duchamp in Paris ein Urinal auf einen Sockel und sagte, das sei Kunst, weil er es zu Kunst erkläre. Später meinten Kurt Schwitters und Josef Beuys, jeder Mensch sei ein Künstler und alles sei Kunst. Wenn das stimmen würde und wenn stimmen würde, dass Kunst ganz frei ist, dann dürfte jeder alles tun. Und das wäre das Ende unserer Gesellschaft. Genau genommen gibt es die Kunst gar nicht. Es gibt nur die Künstler, sagte der bedeutendste Kunsthistoriker des 20. Jahrhunderts, Ernst Gombrich. Das ist ein kluger Satz. Es geht doch auch immer darum, wer zeichnet und wer schreibt. Kunst ist eben das, was die Künstler machen. Ganz abgesehen davon darf die Frage, wie weit Satire und Karikatur erlaubt sind, für eine Satirezeitschrift ohnehin nie eine Rolle spielen. Satire lebt davon, Grenzen zu überschreiten. Gibt es sie nicht mehr, gibt es auch keine Satire mehr. Wenn alles erlaubt ist, wird sie nicht mehr gebraucht. Satire muss scharf sein, kritisieren und provozieren, sie muss verletzen und kränken. Tut sie niemandem weh, bedeutet sie nichts. Künstlern muss es also egal sein, ob erlaubt ist, was sie tun. Und es darf ihnen heute auch deshalb egal sein, weil sie nicht mehr um ihr Leben fürchten müssen, denn in einer aufgeklärten Gesellschaft finden die Diskussionen über die Grenze von Kunst, von Satire und Karikatur vor den Gerichten statt. Und das ist vielleicht die eigentliche Freiheit von Kunst. Und es war auch bis zu den Anschlägen die Geschichte von Charlie Hebdo. In der Zeitung Le Monde erschien vor ein paar Monaten ein Text mit dem Titel Charlie Hebdo, 22 Jahre Prozesse. Tatsächlich wurde die Zeitung von beinahe jedem verklagt, der klagen konnte, von allen möglichen religiösen Organisationen, von Politikern und von Journalisten. Alleine die katholische Kirche strengte 14 Verfahren gegen Charlie Hebdo an und verlor jedes einzelne. Die Zeitung steht damit in einer langen Tradition. Ein berühmter Strafprozess wegen einer Karikatur wurde in Paris am 14. November 1831 geführt. Angeklagt war Charles Philippon, damals 31 Jahre alt, ein Herausgeber verschiedener Satirezeitungen. Philippon besaß das größte Lithografie-Verlagshaus in Paris, war Republikaner und von der Machtgier des Königs, der ja ein Bürgerkönig sein sollte, enttäuscht und angewidert. In einer seiner Zeitungen erschien, zunächst von der Zensur übersehen, eine Karikatur des Königs, wie er die Ideale der Revolution übertüncht. Philippon wurde wegen Majestätsbeleidigung angeklagt. Heinrich Heine hat damals über den Prozess geschrieben. Philippon argumentierte im Gerichtssaal zunächst, er habe nicht die Person des Königs angegriffen, sondern die abstrakte politische Macht. Und das dürfe er. Die Richter schüttelten den Kopf. Dann sagte Philippon, in der Anklage liege ein Verstoß gegen die seit 1830 verbürgte Meinungs- und Pressefreiheit. Er hatte Unrecht. Die Charta von 1830, übrigens ebenso wie die damalige Verfassung, schloss Meinungsfreiheit aus, soweit es um den König ging. Philippon gab nicht auf. Er erklärte seinen Richtern, wenn man unbedingt in einer Zeichnung den König erkennen wolle, könne man das in jeder. Und deshalb müsse jeder, der auch nur irgendetwas zeichne, der Majestätsbeleidigung beschuldigt werden. Die Richter sahen den Angeklagten an und verstanden nicht. Und was Philippon jetzt tat, war brillant. Er nahm ein Blatt und zeichnete das Gesicht des Königs Louis-Philippe, eines dicken Mannes mit weichen Zügen und Doppelkinn. Und dann verfremdete er dieses Gesicht auf drei weiteren Skizzen, indem er immer mehr daraus entfernte, bis praktisch nur noch die Form des königlichen Kopfes übrig blieb. Und das war der Umriss einer Birne. Philippon zeichnete also Birnen und keine Könige. Natürlich wurde er trotzdem verurteilt. Das ist auch bei brillanten Verteidigungen manchmal so. Aber Philippon druckte Plädoyer und Zeichnungen in seinen Satirezeitungen und die Sache wurde ein gewaltiger Erfolg. Der König hieß nun allgemein die Birne und jeder, der die verhasste Julimonarchie und den König kritisieren wollte, musste tatsächlich nur noch eine Birne malen. Heute wird niemand mehr dafür verurteilt, wenn er Könige oder Kanzler als Obst bezeichnet. Die deutsche Satirezeitschrift Titanic verwandte 1982 als erste denselben Begriff für Helmut Kohl. 1983 erschien ein Buch von Pitt Knorr, einem Autor der Titanic, mit Illustrationen von Draxler. Es hatte den Titel Birne, das Buch zum Kanzler, eine Fibel für das junge Gemüse und die sauberen Früchtchen in diesem unserem Lande. 1987 übernahm dann die junge Union das Bild. Es gab sogar einen Birnenaufkleber für den Wahlkampf und das ist vielleicht tatsächlich der intelligenteste Umgang mit Satire. Helmut Kohl, der wohl mehr Beleidigungen ertragen musste als jeder von uns, verklagte übrigens nie die Titanic, obwohl er sicher einige der Verfahren gewonnen hätte. Vor ein paar Wochen zeigte die Zeitung der griechischen Regierungspartei Syriza Wolfgang Schäuble in einer Karikatur. Die Zeichnung hieß, die Verhandlung hat begonnen. Schäuble ist in einer Nazi-Uniform abgebildet. In beiden Sprechblasen über seinem Kopf steht, wir bestehen darauf, Seife aus eurem Fett zu machen und wir diskutieren nur über Düngemittel aus eurer Asche. Es war eindeutig Satire. Schäubles Sprecher sah man an, wie wütend er war. Aber er sagte, das eben sei Meinungsfreiheit. In der letzten Ausgabe von Charlie Hebdo wurde Angela Merkel in gleicher Uniform dargestellt. Sie zeigte den gebeugten Griechen den Weg in eine Gaskammer. Darunter stand, geht dort hinein, dort werden eure Schulden getilgt. Und das aktuelle Titelblatt zeigt einen ertrunkenen Flüchtlingsjungen am Strand. Im Hintergrund eine McDonald's-ähnliche Reklame für zwei Kindermenüs zum Preis von einem. Ich bin mir sicher, es wird schnell wieder vorbei sein mit der Solidarität und dem Ruf, Satire ist frei. Schon gestern schrieb ein großer deutscher Mediendienst, die Tagesspiegel hat es übrigens übernommen, Charlie Hebdo verliert Sympathiepunkte. Meine Damen und Herren, jeder, der in der Öffentlichkeit steht und viele in diesem Raum tun es, ist der Kritik ausgesetzt. Jeden kann sie verletzen und kränken. Manchmal besteht sie aus Spott und Hohn, manchmal ist sie gemein und böse, manchmal banal und dumm und leider ist sie auch manchmal klug und berechtigt. Wir hadern mit ihr, schreiben Briefe, telefonieren, beschweren uns überall und zuletzt reichen wir vielleicht bei den Gerichten Klage ein. Aber auch wenn sie weit über das hinausgeht, was erlaubt ist, ermorden wir unsere Kritiker nicht. Und wenn wir uns wieder beruhigt haben, wissen wir, dass es sie geben muss, auch wenn wir sie nicht ausstehen können. Und gilt etwas anderes für Religionsgemeinschaften? Ich meine nicht. Für mich ist es nicht nachvollziehbar, dass heute noch Blasphemie in besonderem Maße strafbar ist. Weshalb soll eine Religion vor Beleidigung besser geschützt sein als zum Beispiel die sexuelle Orientierung, als die Hautfarbe oder die Nationalität? Ich glaube an den gelassenen, freien Geist unserer Verfassung, an ihre souveräne Toleranz und ihr freundliches Menschenbild. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass Religionen, wie alle anderen Ideen auch, der Kritik ausgesetzt werden dürfen. Das gilt vor allem dann, wenn Gewalttaten religiös begründet werden. Das Wesentliche, meine Damen und Herren, das Wesentliche ist aber dann doch etwas anderes. Die modernen Staaten entstanden, weil die Menschen auf Selbstjustiz verzichtet haben. Sie übertrugen ihr Wut- und ihr Rachebedürfnis auf den Staat. Sie gaben ihre Waffen ab. Nur der Staat sollte noch strafen dürfen. Nur er sollte Verfahren durchführen dürfen, die von allen anerkannt werden. Der große Soziologe des letzten Jahrhunderts, Max Weber, erfand dafür den Begriff Gewaltmonopol des Staates. Aber der Vorgang selbst ist natürlich viel älter. Es ist der Vertrag zwischen den Bürgern und ihrem Staat, die Grundlage unseres Zusammenlebens. Wir verzichten auf Gewalt und dafür werden uns ordentliche Verfahren garantiert. Das war nie einfach. Es dauerte Jahrhunderte, bis es soweit war. Die Geschichte dieses Vertrages ist die Geschichte der Entwicklung zur modernen Rechtsordnung. Erst durch sie wurden wir, wer wir sind. Der Terroranschlag ist deshalb auch nicht zu vergleichen mit dem Ehemann, der seine Frau tötet, oder dem Räuber, der eine Bank überfällt. Er war kein Verstoß gegen die Rechtsordnung, er war ein Angriff auf die Rechtsordnung. Wir diskutieren in den Zeitungen, im Fernsehen und im Internet auf dem Boden unserer Verfassung, während das einzige Ziel der Terroristen ist, sie in Stücke zu hauen. Unsere Erklärung, Satire ist frei, ist angesichts der Wirklichkeit des Terrors naiv und hilflos. Wir reden über fein austarierte Grenzen von Bleistiftzeichnungen, während die Islamisten des Mordens nicht satt werden. Ihre Bluttaten sind keine Diskussionsbeiträge und ihre Opfer tragen an der Selbstjustiz keine Mitschuld, ganz gleich, ob verboten oder erlaubt war, was sie getan haben. Und welche Konsequenzen ziehen wir aus all dem? Ich bin noch immer davon überzeugt, dass die aufgeklärte Demokratie auch Terroristen, auch Menschen, die unsere Gesellschaft zerstören wollen, nur mit den Mitteln des Rechts begegnen darf. Nur dadurch erweist sich die Wehr und Wahrhaftigkeit des Rechtsstaates. In unserem Zorn, in unserer Wut und unserem Wunsch nach Rache sind wir immer gefährdet, das zu vergessen. Guantanamo ist nur eines der fürchterlichsten Beispiele dafür. Aber es gibt noch das andere, das schwerer zu erfassende, das weniger offensichtliche. Sie wissen sicher noch, dass die Regierungsvertreter fast aller freien Länder nach dem Attentat erklärt haben, es sei nicht nur ein Anschlag auf das Leben gewesen, sondern auch ein Angriff auf die Presse und Meinungsfreiheit. So sagte es zum Beispiel Angela Merkel. Ja, so war das sicher geplant. Aber in Wirklichkeit stärkte der Terrorakt die Meinungsfreiheit mehr als alles andere. Überall in Frankreich und in ganz Europa, in Brüssel, Amsterdam, Wien, Berlin, London, Rom, Mailand, Madrid und Lissabon gingen die Menschen kurz nach dem Anschlag auf die Straße. Am 11. Januar 2015 waren es in Paris 1,5 Millionen, landesweit sogar über 3,7 Millionen Menschen. Ein Kommentator sagte damals, seit der Französischen Revolution hätten noch nie so viele Menschen in Frankreich für eine Sache demonstriert. Viele trugen Schilder, auf denen stand «Je suis Charlie». Sie trauerten um die Toten und sie demonstrierten für das Recht auf freie Meinungsäußerung. Ich glaube nicht, dass schon einmal ein Grundrecht so viel Zustimmung erfahren hat. Dass Mitarbeiter von Charlie Hebdo nach den Anschlägen aus der Redaktion ausgeschieden sind, ist nur zu verständlich. Und dass sich andere Journalisten heute nicht mehr trauen, sich frei zum Islam zu äußern, ist erschreckend. Vielleicht können solche Preise wie diese hier ihnen ein wenig den Rücken stärken. Aber die tiefere Wahrheit ist, es sind nicht die Terroristen, die unsere Demokratie zerstören. Sie können es gar nicht. Nur wir selbst, meine Damen und Herren, nur wir können unsere Werte ernsthaft gefährden. Nur wir, die Demokraten, können die Demokratie beschädigen. Und das geht schnell. Die Populisten bekommen jetzt Zulauf. Die Politiker fordern härtere Gesetze. Die Geheimdienste noch mehr Macht. Überall sprechen Parteien von einer drohenden Islamisierung Europas. Sie fühlen sich durch den Anschlag in Paris bestätigt. Eine Datei auffälliger Personen wird gefordert, eine intensivere Beobachtung des Internets. Das ist die eigentliche Wirkung des Terrorismus. Sie ist indirekt und deshalb gefährlich. Vor ein paar Wochen stand ich am Flughafen in Zürich hinter einer sehr eleganten, etwa 90 Jahre alten Dame. Sie war ein wenig durcheinander und überfordert. Ihr Handgepäck wurde kontrolliert, sie musste ihre Schuhe ausziehen, wurde abgetastet. Man sah, wie unangenehm ihr das alles war. In ihrer Handtasche hatte sie einen kleinen Parfümflakon. Der Sicherheitsbeamte sagte, sie müsse ihn in einen Plastikbeutel stecken. Natürlich hatte die alte Dame keinen dabei. Der Beamte wollte ihr den Flakon wegnehmen und dann passierte etwas, was man selten sieht. Andere Fluggäste begannen zu protestieren, es wurde laut und am Ende gab der Beamte der Dame das Parfüm zögernd zurück. Die Terroristen, meine Damen und Herren, haben schon fast gewonnen. Wir müssen vorsichtig sein. Vielleicht glauben Sie ja, in diesem Lande wären zumindest die bürgerlichen Politiker zu vernünftig, um Grundrechte wegen einer terroristischen Gefahr zu beschneiden. Das Gegenteil ist der Fall. Erst 2007 stimmten CDU, CSU und SPD für die Vorratsdatenspeicherung. Jeder Bürger konnte jetzt überwacht werden. Nur so sei der Kampf gegen den Terrorismus zu gewinnen, hieß es. In einem Gutachten des Max-Planck-Institutes für Strafrecht hieß es später dazu, gerade bei den islamistischen Terroristen liegen keinerlei Hinweise dafür vor, dass auf Vorrat gespeicherte Verkehrsdaten zur Verhinderung eines Terroranschlages geführt hätten. Und das Bundeskriminalamt selbst stellte fest, dass sich die Aufklärung durch die Vorratsdatenspeicherung im besten Fall um 0,006 Prozentpunkte erhöht habe. So wenig reichte also unseren Politikern aus, um Grund- und Freiheitsrechte zu verletzen. Das Bundesverfassungsgericht hob das Gesetz wieder auf. Und was taten unsere Politiker? Sie traten nicht zurück. Sie entschuldigten sich nicht. Sie schämten sich noch nicht einmal. Im Gegenteil, jetzt soll ein solches Gesetz wieder eingeführt werden. Es geht aber auch anders. Anders Breivik ermordete am 22. Juli 2011 in Norwegen 77 Menschen, darunter 32 Kinder und Jugendliche aus vollkommen wahnsinnigen pseudopolitischen Motiven. Aber danach wurden in Norwegen keine neuen Überwachungsgesetze erlassen und keine Körperscanner vor Schulen aufgestellt. Der Ministerpräsident Stoltenberg tat das Gegenteil. Er sagte bei der Trauerfeier im Osloer Dom, wir werden unsere Werte nicht aufgeben. Unsere Antwort lautet mehr Demokratie, mehr Offenheit und mehr Menschlichkeit. Wir werden der Welt zeigen, dass die Demokratie stärker wird, wenn es auf sie ankommt. Diese Sätze Stoltenbergs haben mich damals sehr bewegt und sie tun es heute noch. Sie sind der Kern dessen, um was es uns gehen sollte. Die Welt, wie wir sie kennen, wird sich nicht durch Steuererhöhung, Autobahnmaut oder ein Handelsabkommen verändern. Sie wird sich verändern, wenn wir nicht gelassen bleiben und trotz aller Wut den Fanatikern nicht genau das entgegensetzen, was sie am meisten fürchten, unsere Toleranz, unser Menschenbild, unsere Freiheit und unser Recht. Tucholsky starb 1935. Erich Kästner sagte später über ihn, er sei der kleine, dicke Berliner gewesen, der mit der Schreibmaschine eine Katastrophe aufhalten wollte. Aber wissen Sie, verehrte Damen und Herren, was ihn ebenso wie sein Vorbild Heinrich Heine und später Stefan Zweig, Elias Canetti, Thomas Mann und so viele andere antrieb bei der Kritik an ihrem eigenen Land? Es war gerade nicht Bosheit, Hass oder der Wille zur Vernichtung. Es war das Gegenteil, um es mit einem vielleicht heute zu pathetischen Wort zu sagen. Es war ihre tiefe Liebe zur Freiheit, zum wunderbaren Reichtum des Lebens. Oder moderner, ihre Überzeugung, dass wir nur in einer aufgeklärten Gesellschaft, die frei ist, leben sollten. Neulich sah ich eine Weile dem Umzug am Christopher Street Day zu. Ein großer, unfassbar schöner, schwarzer Mann tanzte auf der Straße. Er war bis auf eine furchtbar enge Unterhose nackt und trug weiße Engelsflügel auf dem Rücken. Die Passanten starrten ihn an. Am Straßenrand stand auch ein kleiner Araber mit Frau und Kind, nicht größer als 1,60 Meter, Vollbart, etwas krumm. Der Tänzer näherte sich dem Araber. Ich dachte, das wird jetzt schief gehen. Er blieb vor ihm stehen, beugte sich zu ihm runter, nahm sein Gesicht in beide Hände und küsste ihn auf den Mund. Der Araber wurde erst rot, dann freute er sich und lachte laut los. Es ist keine perfekte Welt, in der wir leben, aber sie ist besser als in den Jahrhunderten zuvor. Und wir brauchen in ihr Charlie Hebdo. Wir brauchen Sie, Monsieur Biard. Ihre Zeitung ist frech und frivol und wütend und immer wieder unerträglich. Sie überschreitet oft die Grenzen des Erlaubten. Aber sie ist damit auch Ausdruck und Verkörperung unserer Freiheit. Sie ist Teil der Welt, die in so vielen Jahrhunderten voller Kampf, Unterdrückung und Schmerz erschaffen wurde. Niemand, der noch bei Verstand ist, kann wollen, dass wir wieder hinter die Aufklärung zurückfallen. Und die Warnung Benjamin Franklins gilt heute mehr als zu seiner Zeit. Wer die Freiheit aufgibt, um die Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Verehrte Monsieur Biard, wir bitten Sie also, machen Sie weiter mit Charlie Hebdo. Machen Sie unbedingt weiter, machen Sie es genau so und machen Sie es, solange es irgend geht. Vielen Dank.
Sondern zu ehren.